Die Ukraine-Krise, Pegida, Charlie Hebdo, der Lokführerstreik, an fast jedem großen Thema der vergangenen Monate hat sich eine Debatte mit nie erlebter Schärfe entzündet. Die Vorwürfe sind stets ähnlich. Die Medien hätten sich verschworen, würden absichtlich Falschmeldungen verbreiten, die Wahrheit unterschlagen und zensieren. Auch das nationalsozialistische Kampfwort der Lügenpresse fiel leider etwas zu oft und wurde diese Woche zum Unwort des Jahres gekürt. Trotz vieler Meinungsverschiedenheiten unbestritten ist, das Vertrauen in die Medien hierzulande sinkt, und zwar seit Jahren. Warum ist das so? Und was sind die Folgen davon? Was kann man dagegen tun? Das ist das Thema heute im Breitband. Eine Stunde am Mikrofon. Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Meine drei Gäste heute in der Sendung sind einmal Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Ganz herzlich willkommen, Herr Pörksen.
Ich grüße Sie, hallo.
Dann ist zugeschaltet Martin Giesler. Er ist Herausgeber des Social Media Watchblog und Redakteur bei heute.de und soll dort auch zukünftig die Nachrichten für Online und TV von heute.de ins Netz bringen, in die sozialen Medien. Ganz herzlich willkommen, Herr Giesler.
Hallo.
Und hier bei mir im Studio in Berlin sitzt Christian Humborg, war mal bei Transparency International und ist jetzt Geschäftsführer von Korrektiv, dem ersten nach eigener Auskunft gemeinnützigen Recherchebüro in Deutschland, frisch gegründet, stiftungsfinanziert. Ganz herzlich willkommen, Herr Humborg.
Und auch ich sage Hallo.
Herr Giesler, wir reden von Verdrossenheit, von Misstrauen, von Medienskepsis. Bekommen Sie diese Verdrossenheit zu spüren in Ihrem Alltag, in heute.de, in der Redaktion? Und wenn ja, wie?
Also ich denke, dass aktuell jeder Medienmacher diese Verdrossenheit zu spüren bekommt, sowohl bei uns beim ZDF als natürlich auch drüben bei den Kollegen bei der ARD oder wenn man sich einmal die Facebook-Seiten von Spiegel, von Welt und dergleichen anschaut, dann ist dort überall eine Überdosis Skepsis zu sehen und auch in unserem Social-Media-Watchblog-Alltag kriegen wir das jeden Tag geliefert und können uns anschauen, wie groß der Frust ist.
Wie zeigt sich das? Wie stellt sich das da? In welcher Form? Geben Sie mal ein paar Beispiele.
Naja, zunächst einmal ist es natürlich so, dass alle die entsprechenden Plattformen für sich zu wissen nutzen. Also Facebook und Twitter werden bombardiert mit Kommentaren, mit Tweets, mit Links, mit Videos, mit Fotografien, die vermeintlich immer Fakten darlegen sollen oder darstellen sollen und sich einfach die Leute darüber austoben und auslassen, ob die Nachrichten, wie sie sie serviert bekommen, denn überhaupt rechtens sind.
Herr Humborg, Sie sind Geschäftsführer von Korrektiv, einem stiftungsfinanzierten Recherchebüro, was selber recherchiert, publiziert. Sie waren jetzt auch gerade mit Kollegen in der Ukraine, haben sich nochmal dem Absturz der MA-17 gewidmet. Sie kooperieren aber auch mit anderen Medien, stellen ihre Ergebnisse anderen Medien zur Verfügung. Ist dieser Ansatz, dieser stiftungsfinanzierte Ansatz, der auch aus Amerika inspiriert ist, ist das eine Reaktion auf diese Unzufriedenheit, dieses Misstrauen gegenüber etablierten Medien?
Ich glaube, es ist weniger eine Antwort auf das Misstrauen gegenüber den bestehenden Medien. Es ist vielleicht eher eine Antwort darauf, dass viele der bestehenden Geschäftsmodelle, wie sie bisher gab im Bereich Print, also im Bereich Zeitungen, Zeitschriften, dass die nicht mehr so funktionieren, wie sie früher funktioniert haben durch die Digitalisierung. Und ich glaube, darauf ist es stark auch eine Antwort. Aber es ist auch eine Antwort darauf, Neues auszuprobieren, Grenzen zu überschreiten, was anderes zu probieren. Aber ich glaube, das macht uns jetzt nicht zu einer komplett anderen Institution, sondern im Kern geht es auch da um Journalismus, um Recherche.
Herr Pörksen, warum können wir denn diese Debatte, diesen Streitigkeiten, diese Anschuldigungen nicht ignorieren? Ich meine, wütende Leserbriefe gab es doch schon immer. Warum müssen wir uns jetzt darum kümmern?
Na, zum einen ist es ja, wie Sie gesagt haben, ein Thema, das es seit Jahren gibt, das aber weitgehend öffentlich ignoriert wurde. Wir haben ja Dutzende von Symposien, Hunderte von Büchern wahrscheinlich über das Phänomen der Politikverdrossenheit, aber das Medienverdrossenheitsphänomen so gut wie nichts. Das wird erst jetzt im Zuge der Ukraine-Krise, im Zuge der unabweisbaren Skepsis der Pegida-Anhänger, im Zuge dieser Unwortdebatte, Lügenpresse zum Thema gemacht. Ja, warum kann man das nicht ignorieren? Die Antwort ist ganz einfach und ganz pathetisch. Eine vitale Demokratie lebt auch von dem Vertrauen in ihre Qualitätsmedien. Stefan Niggemeier hat einmal sinngemäß gesagt, wenn man den klassischen Medien nicht mehr glaubt, dann besteht die Gefahr, dass man alles glaubt. Und das finde ich eine sehr gute Formel, denn es geht nicht nur gleichsam um die Skepsis gegenüber dem Journalismus, nicht nur um die Attacke auf einzelne Medien, so schlimm die auch sein mögen. Und manchmal haben wir ja auch natürlich berechtigte Medienkritik, sondern es geht um etwas anderes, um das Realitäts- und Rationalitätsprinzip des Diskurses insgesamt. Und das kann man einfach nicht durch Schlagworte wie Lügenpresse und anderes, auch zum Teil absurde Vorwürfe, dann maskieren, dass wir hier darüber reden, welche Recherchen gelten, wie findet man Gewissheit im Journalismus heraus, wie funktioniert eine Wahrheitssuche in den klassischen Medien.
Wir haben uns natürlich im Vorfeld gefragt, ist das jetzt ein gefühltes Phänomen, diese Medienverdrossenheit, und haben daher Panayotis Gavridis gebeten, mal ein paar Studien zusammenzufassen, die dieser Frage nachgehen, inwieweit wirklich die Menschen hierzulande den Medien misstrauen.
Das Vertrauen der Nutzer in die Berichterstattung ist eine unverzichtbare Voraussetzung für die Arbeit von Journalistinnen und Journalisten. Doch genau dieses Vertrauen scheint angekratzt zu sein. Das geht aus einer Studie hervor, die das Medienmagazin des NDR ZAP in Auftrag gegeben hatte. Im Dezember vergangenen Jahres wollte das Meinungsforschungsinstitut Infratest DIMAP im Rahmen der Umfrage Folgendes wissen.
Wie hat sich das Vertrauen in die Medien insgesamt entwickelt? Welches Vertrauen haben Sie zu den Medien in Bezug auf die Ukraine-Berichterstattung? Und wenn Sie wenig bis gar kein Vertrauen haben, was sind dafür die Gründe?
Das Ergebnis: Nur noch 29% der Befragten haben Vertrauen zu den Medien. Vor über 2 Jahren waren es immerhin noch 40%. Doch dieser Wert schwankt abhängig von der Nachrichtenlage und Zeitpunkt der Befragung. Was beispielsweise die Ukraine-Berichterstattung im vergangenen Jahr angeht, sind die Befragten skeptisch. 63% haben laut der Studie wenig oder gar kein Vertrauen in die Ukraine-Berichterstattung deutscher Medien. Fast jeder Dritte dieser Nutzer empfindet die Berichterstattung als einseitig und 18% gehen sogar von einer bewussten Fehlinformation durch die Medien aus. Die Ergebnisse der von ZAP in Auftrag gegebenen Studie überraschen nicht. Schon vor fast 6 Jahren zeigte eine Studie vom Medienwissenschaftler an der TU Dresden, Wolfgang Donsbach,
der oft von vielen als vierte Gewalt bezeichneten Presse, dem Korrektiv der Politik, vertraut nur jeder dritte deutsche Bürger. Als besonders dramatisch stellten sich die Einstellungen der jüngeren Generation dar, von der nur noch jeder vierte Journalisten im Allgemeinen vertraut. Um das Ansehen, die Wertschätzung des Berufes, ist es nicht unbedingt besser bestellt.
Ähnlich wie Politikverdrossenheit wäre Medienverdrossenheit etwas, das sich die Gesellschaft auf Dauer nicht leisten könne.
Wir haben es gehört, nicht mal ein Drittel der Befragten, jetzt kürzlich Befragten, haben großes oder sehr großes Vertrauen mehr in die Medien. Herr Pörksen, Sie haben mal geschrieben, es drohe ein Dialog- und Kommunikationsinfarkt, der für die Gesellschaft gefährlich werden kann. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass es natürlich eine Gefahr ist, wenn Schlagworte kursieren wie Mainstream-Medien, wie Systempresse, wie die Rede von einer Gleichschaltung, wie die Rede von einer Lügenpresse und ähnlichem mehr, wenn alles unter Propagandaverdacht gestellt wird, auch zum Teil natürlich von Menschen, die Verschwörungstheorien vertreten. Also wenn so ein Generalverdacht herrscht, ein Generalmisstrauen gegenüber Diskursen, gegenüber Debatten, gegenüber den Informationen der Qualitätsmedien, dann ist das für das große öffentliche Gespräch, auch für ein Gespräch, das regiert wird von der Möglichkeit, der andere könnte einen Punkt haben, der andere könnte Recht haben, eine absolut schreckliche Nachricht. Denn Misstrauen ist ein Gift, ein Diskursgift ersten Ranges. Die pauschale Diffamierung des anderen ist ein Diskursgift ersten Ranges. Und das ist die Gefahr, die ich da sehe.
Christian Humburg vom Recherchebüro Korrektiv. Worin sehen Sie die Ursachen? Woher kommt Ihrer Meinung nach dieses Misstrauen?
Ich glaube, was wir bei den Medien erleben, ist etwas, was kein Phänomen ist, was medienspezifisch ist. Wir erleben allgemein durch die Digitalisierung, die ganz andere Kommunikationsbeziehungen zwischen Menschen ermöglicht, dass allgemein Institutionen in Probleme und in Glaubwürdigkeitsprobleme geraten. Das betrifft jetzt auch die Medien. Das hat einfach damit zu tun, dass natürlich immer in allen Institutionen auch Fehler gemacht werden. Und durch diese viel stärkere Kommunikation können die dann gegenüber den hohen Ansprüchen, die von den Institutionen proklamiert werden, denen vorgehalten werden. Insofern, glaube ich, ist das ein Prozess, der wird noch eine Weile andauern. Wir sehen andere Institutionen, die geschliffen wurden in den letzten Jahren. Ich empfehle auch ein ganz wenig Gelassenheit, weil ich weil ich glaube, dass die Menschen sich auch zunehmend daran gewöhnen werden, zu differenzieren, was eine berechtigte Kritik ist und was vielleicht auch einfach nur gerade eine Effekthascherei ist.
Also ich habe, der große Soziologe Georg Simmel, der wird bei der Wikipedia zitiert, Vertrauen sei eine soziale Form, ein mittlerer Zustand zwischen Wissen und Nichtwissen. Und ich habe manchmal das Gefühl, die Menschen hatten Vertrauen, weil sie halt viele Sachen nicht wussten. Und jetzt im Zuge Internet und Tagesschau macht einen Blog und viele Leute tauschen sich im Netz aus, erfahren halt viele, was schon immer da war, aber nicht bekannt. Und das Vertrauen erodiert, weil enttäuscht sind, weil Erwartungen enttäuscht werden. Herr Giesler aus der Heute-Redaktion. Ist das etwas, womit Sie sich anfreunden können?
Ich glaube, dass Medien grundsätzlich das Problem haben, dass sie nicht geübt darin sind, wirklich eine offene Diskussionskultur darüber zu führen, was ihr eigenes Schaffen angeht. Also der Umgang mit Feedback, der Umgang mit der Selbstreflexion nach außen, der erfordert halt Personal, Zeit und Geld, dass man vielleicht lieber in andere Dinge investieren möchte. Und viele verstehen sozusagen diese neuen Plattformen, Blogs und Social Media in allererster Linie als Werbemaschine für die eigene Sache und nicht unbedingt als Diskussionskanal mit dem User, mit dem Zuschauer, mit dem Leser, mit dem Hörer.
Herr Pöxen, wo sind Sie die Ursachen für dieses Misstrauen?
Na, zum einen ist es so, dass man Journalisten noch nie besonders gemocht hat in dieser Gesellschaft. Also Max Weber hat mal gesagt, sie gehörten, und das meinte er durchaus respektvoll, zu einer Art Paria-Kaste der Gesellschaft. Sie würden nie wirklich gemocht für ihre unvermeidlich immer etwas kritisch kratzbürstigen Aufklärungsleistungen. Also jede Studie, die man anschaut, die sieht eigentlich jede Prestigestudie zum Berufsbild, die Journalisten, immer im unteren Drittel. Aber ja, woran liegt das heute? Es ist ganz gewiss auch ereignisgesteuert. Es gibt sozusagen Einzelereignisse, die die Medienverdrossenheit verstärken. Denken Sie an die Wolf-Affäre, die zum Teil als absurde Skandalisierung von Teilen des Publikums erlebt wurde. Denken Sie an die Gutenberg-Affäre, das Israel-Gedicht von Günter Grass. Also es gibt immer wieder ereignisgesteuerte, und jetzt ist die Ukraine-Krise ereignisgesteuertes Aufflammen der Medienverdrossenheit. Und in der Tat, ich stimme dem zu, man muss in dieser Situation in einer anderen Art und Weise das eigene Schaffen transparent machen. Dann auch das zeigen Umfragen, auch das zeigen Befragungen. Viele wissen gar nicht, wie in Redaktionen eigentlich gearbeitet wird. Allerdings, auch da stellt sich ein praktisches Dilemma. Es gibt es ja gar nicht, das Publikum, das da draußen auf Aufklärung wartet, sondern es gibt die Leute, die kluge analytische Medienkritik betreiben, die berechtigte Medienkritik betreiben, und das muss immer wieder gesagt werden. Und dann gibt es die Empörungsjunkies, und dann gibt es die womöglich auch von der einen oder der anderen Seite gekauften Provokateure oder PR-Söldner. Und das ist ein praktisches Dilemma eines wirklich um Transparenz bemühten Dialoges. Man steht vor der Situation, dass man irgendwem garantiert, sobald man eine nur leicht ins Allgemeine driftende Aussage macht über das Publikum, irgendwem tut man garantiert ein bisschen Unrecht.
Und das macht ja die Diskussion auch so schwer. Ich meine, über die Fehler und Defizite der etablierten Medien, da werden wir sicherlich gleich auch noch sprechen. Aber ein Spezifikum dieser Debatte ist ja, was in meinen Augen auch so ein bisschen Neues ist, dass vereinzelte Verfehlungen und Vorwürfe nicht an den Vorwürfen diskutiert werden, sondern es wird immer verdichtet oder häufig verdichtet zu einer Generalverschwörung, zu so einzelne Fakten. An jedem einzelnen Fehltritt entzündet sich neu diese Debatte der Verschwörung, des Komplotts der Medien. Wie funktioniert diese Debatte? Warum entsteht das jetzt?
Aus meiner Sicht ist das genau die Mechanik, die dieser Debatte eine solche Aggressivität gibt. Man könnte sagen, es liegt des Öfteren bei dieser pauschalisierenden, ungesund verallgemeinernden Medienkritik eine Art Fehlschluss vor. Also man hat einen Einzelfall, tatsächlich etwas Kritikwürdiges, eine Überinszenierung, eine Grenzüberschreitung, ein Fehler, und Fehler passieren nun mal. Und diese Fehlleistung wird nun in einem Schlussverfahren der Übergeneralisierung zum Symptom für die Verderbtheit der ganzen Branche umgedeutet. Und zum Indiz für Fremdsteuerung, zum Indiz für Propaganda, zum Indiz für totale Manipulation. Also daran lässt sich sehr viel klar machen. Ich bin unbedingt für Medienkritik. Medienkritik, die in meinem Sinne sinnvoll ist, ist konkret, schmerzhaft und präzise. Eine Medienkritik, die pauschal von der Lügenpresse redet, die ist einfach nur ein Versuch, irgendwie die Welt mit Großbegriffen zuzutapezieren. Und das ist tatsächlich ein Problem.
Ich würde den Fakten gerne noch was hinzufügen. Und zwar ist ja auch ganz massiv die technologische Entwicklung da irgendwie ins Auge zu nehmen, weil die Geschwindigkeit dieser technologischen Entwicklung überrollt ja irgendwie Medienmacher und Mediennutzer zugleich. Wenn ich mir anschaue, auf welchen Plattformen diese Diskussionen stattfinden, wo dann irgendwie pauschalisiert wird, wo von Lügenpresse etc. die Rede ist, dann geht es ja um technologische Plattformen, die es zuweilen keine 10 Jahre gibt. Das heißt, da gibt es auch eigentlich noch wirklich keine gelebte Kulturtechnik, die sowohl den Medienanbietern als auch den Mediennutzern irgendwie gleichermaßen vertraut ist. Und wenn sich die ganze Welt in der Geschwindigkeit auf einmal von 140 Zeichen miteinander verbindet, dann verändert das natürlich die Natur von Diskursen und Events und dann wird sehr viel schneller sozusagen auch ein Statement eingefordert, dann wird sehr viel schneller eine Richtigstellung eingefordert und da bleibt zuweilen kaum Luft zum Atmen und das ist dann so ein Konglomerat aus Eigennutz, häufig von den Medien auch, die dann auch dieses Spiel mitspielen und selbst die Ersten sein wollen, die irgendwie rausgehen mit einer Meldung und da gleichermaßen aber natürlich auch vielleicht altgediente Regeln wie, was weiß ich, Zwei-Quellen-Prinzip etc. mal außen vor lassen, damit sie halt möglichst Algorithmen bedienen und irgendwie die schnellsten sind, die mit Nachrichten draußen sind und dadurch natürlich auch selber irgendwie ein Stück weit Misstrauen befeuern.
Darf ich da vielleicht noch eine Ergänzung machen?
Aus unbedingt, meiner Sicht, bitte.
Ist es so, dass wir eine grundsätzliche Transformation von Öffentlichkeit erleben, eine grundsätzlich neue Medien- und Kommunikationsbedingungen, die unendlich viele Vorteile haben. Barrierefreie Interaktion, blitzschnelle Kommunikation, rasche Kontaktaufnahme, Freundschaftspflege, all dies. Aber diese Transformation von Öffentlichkeit hat auch ein Merkmal, das die Entstehung von ideologisch stabilen Parallelrealitäten begünstigt. Und das liegt daran, dass nun Öffentlichkeit nicht mehr sozusagen senderseitig bestimmt wird von mehr oder weniger mächtigen Medien, die einen Realitäts- und Glaubwürdigkeitsfilter etablieren, sondern dass Öffentlichkeit empfängerseitig bestimmbar wird, dass sich gleichsam jeder seine eigene Weltsicht zusammenschustern kann. Sie geben einen Begriff bei Google ein und sie bekommen scheinbar zumindest eine Fülle von ja möglichen Belegen für ihre Realitätssicht. Also diese Abfrageorientierung der neuen Öffentlichkeit begünstigt aus meiner Sicht eine manchmal eben ungesunde Radikalisierung im Diskurs, weil der Einzelne womöglich das Gefühl hat, ja, das sind auch unendlich viele Belege, unendlich viele Videos, unendlich viele Postings, unendlich viele Artikel, die meine womöglich ja einfach fehlgeleitete Weltsicht nun stabilisieren.
Das spricht diese sogenannte Filterblase an, also dass es halt viele Anwendungen, Google ist nur eine davon, aber eben auch viele andere Anwendungen gibt, die sozusagen das, was sie an Nachrichten mir liefern, danach filtern, was ich bisher gelesen habe. Wenn ich halt Ukraine immer lese, Ukraine, Ukraine und bestimmte Blogs lese, kriege ich halt immer noch mehr von diesen Blogs und aus dieser Richtung geliefert und so verstärkt sich sozusagen in so einem Kreislauf meine Wahrnehmung und die Informationen, mit denen ich mich fütter. Christian Humbock, ist das Tatsache, müssen wir das hinnehmen? Kann man damit irgendwie umgehen? Und wenn ja, wie? Oder muss man dagegen was tun? Kann man dagegen was tun?
Ich glaube, wir müssen jetzt ja aufpassen, dass wir nicht auf der Metaebene sagen, also wir haben kein absolutes Grundsatzproblem mit den Medien und darüber vergessen, dass es natürlich nicht dennoch viele Dinge gibt, die geändert werden müssen. Sonst könnte man ja auch über diese Sendung jetzt schon wieder einen ganz tollen Metadiskurs machen. Dann sind wieder genau 3 Leute eingeladen worden, die also alle sagen, das stimmt ja alles gar nicht mit der Lügenpresse. Und der eine, der das sagt, der wurde dann wieder in diese Sendung nicht eingeladen. Der wurde nicht eingeladen, weil die These einfach Quatsch ist. Aber ich finde, man muss schon überlegen, an welchen Punkten man ansetzen kann. Und da geht es nicht um einen großen Wurf, sondern da geht es um viele kleine Dinge, die verändert werden müssen, die geändert werden müssen. Das sind beispielsweise die Strukturen, die Transparenz der Öffentlich-Rechtlichen. Das ist das Thema Transparenz von Recherchen. Das heißt auch anzugeben, wenn man Zweifel hat, zu sagen, was man nicht weiß, sich offen zu korrigieren, wenn man Fehler gemacht hat und dazu zu stehen und vor allen Dingen sich natürlich die Mühe zu machen, die Energie aufzuwenden, den Rückkanal zu bedienen. Also wenn dann eine Diskussion losbricht, sich der zu stellen und da dann sich nicht zu verstecken und zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir das auch weiterhin so. Das kostet alles Kraft, Energie und da müssen sich die Institutionen, die sogenannten klassischen Medien auch natürlich bewegen, weil das eine sich äußerst schnell dynamisch verändernde Umwelt ist, der sich anzupassen gilt.
Also die Debatte ist das eine, da kann Herr Giesler sicherlich klar nochmal was sagen, aber sagen Sie nochmal was zum Stichwort Transparenz. Was könnten Sie sich denn da ganz praktisch noch vorstellen?
Ja gut, also mir ist es nicht erklärlich, warum ich als Gebührenzahler nicht genau weiß, wofür die Sachen ausgegeben werden, damit man darüber einen vernünftigen Diskurs pflegen kann. Und damit will ich gar nicht vorwegnehmen, ob man jetzt für Fußballrechte Geld ausgibt oder nicht. Aber man muss doch in der Lage sein, darüber zu diskutieren. Wobei das ist vielleicht, glaube ich, sogar eine Zahl, die bekannt ist. Aber es gibt andere Beispiele. Ich glaube, Transparenz ist auch wichtig, wie Entscheidungen gefällt werden, warum sie gefällt werden. Da gibt es noch viel zu tun. Da gibt es ja auch inzwischen Arbeitsgruppen, die dann wahrscheinlich, ich meine, ich kenne das aus anderen Institutionen, ich war früher bei Transparency, und dann sieht man, wenn sich so Institutionen ändern, dass das ein langer Prozess ist, dann werden erstmal Arbeitsgruppen gegründet. Aber bis das wirklich gelebt wird, das dauert eine ganze Zeit. Und das funktioniert vor allen Dingen dann, wenn Druck kommt. Und ich glaube, der Druck kommt jetzt, und ich hoffe, dass dieser Druck jetzt nicht als so ein Angriff wahrgenommen wird, oh Gott, jetzt will man uns hier ran, sondern dass man das als eine positive Einladung annimmt, zu sagen, ja, lasst uns verändern, wo es notwendig ist. Das heißt nicht, dass man alles anders machen muss. Das ist ja Quatsch. Sondern man muss an einigen Dingen einfach Strukturen und Prozesse verändern.
Wir haben dann ein Beispiel. Also was
vielleicht darf ich noch ein Beispiel nennen.
Ja, bitte unbedingt.
Zum Beispiel weiß auch inzwischen jeder, so was Gängiges, wenn irgendwie so Auslandsreporter zugeschaltet werden im Fernsehen, dann sitzt der irgendwie in so einem Hotel 500 Kilometer weit weg, wo gerade was passiert. Das ist, glaube ich, ist so eine Tradition, weiß ich gar nicht, wer die mal irgendwann erfunden hat. Aber inzwischen sagt auch jeder, naja, also in der Welt von heute will ich nicht wissen, was ein Reporter, der 500 Kilometer weit weg sitzt in, weiß ich nicht, in Beirut, was der über Syrien denkt. Weil ich in der globalisierten Welt weiß, entweder ich will jemanden sehen, der auch in Syrien ist, oder er kann von mir aus einer aus Berlin reden. Das sind so diese Dinge, diese Beispiele, wo sich sowas eingeschliffen hat, was einfach hinterfragt werden muss.
Genau, und was jetzt auch nicht furchtbar neu ist, was erst seit 2 Wochen der Fall ist, sondern was schon immer so gemacht wird. Und viele, die jetzt sozusagen sich mit Medien näher beschäftigen und denen das auffällt, die sind enttäuscht, weil sie vorher einen anderen Eindruck haben. Und was diese, sagen wir mal, Kommunikationsversuche und missglückten Kommunikationsversuche angeht, da haben wir ein Beispiel aus der jüngeren Zeit, was auch die Chefredakteurin der Taz, die Ines Pohl, zu diesem Zitat veranlasst hat. Leider belegt der Umgang mit den Bildern des Pariser Marsches der Mächtigen, also dort, wo sich die Staats- und Regierungschefs in Paris zur Demonstration versammeln haben, dass das Wort Lügenpresse nicht nur ein Hirngespinst der Pegida-Anhänger ist, sondern dass die Wirkung der Bilder übrigens auch für deutsche Medienmacher manchmal wichtiger ist als die Dokumentation der Realität. Sie spielt dabei auf diese Tatsache hin, dass die vor allen Dingen auch ARD nicht in jeder Tagesschau deutlich gemacht hat, dass diese Staats- und Regierungschefs mit deutlichem Sicherheitsabstand vor diesem Marsch der Millionen marschiert sind und von Sicherheitskräften geschützt würden, sondern in vielen Bildern, die bei der ARD ausgestrahlt wurden, entstand der Eindruck, dass die Staats- und Regierungschefs tatsächlich direkt diesen Zug anführen. Und darum hat sich eine Debatte entsponnen, und die hat auch nochmal Panayotis Gavrilis zusammengefasst.
Das Bild ging um die Welt. Regierungschefs laufen im Demozug für die Opfer der Anschläge in Paris Arm in Arm vorne weg. Vor ihnen die Fotografen, hinter ihnen folgen Millionen Menschen. Doch dieses Bild ist eben nur ein Ausschnitt. Auf Twitter kursieren Fotos, die ein etwas anderes Bild zeigen. Die 40 Staatschefs laufen getrennt vom eigentlichen Demonstrationszug. In sozialen Medien sorgte diese angebliche Inszenierung für viel Kritik. Der ARD-Tagesschau wurde Manipulation vorgeworfen. Sie zeigte die Bilder zwar, erwähnte aber nicht, dass die Politiker mit einem Sicherheitsabstand zum Rest liefen. Dem Chefredakteur der Tagesschau, Kai Gnifke, platzte als Reaktion darauf der Kragen. Er wies die Vorwürfe in einem Blog-Eintrag als Verschwörungstheorien und Zitat kompletten Unfug zurück. Gegenüber Breitband sagte Gnifke:
Was mich wütend gemacht hat, ist die Tatsache, dass wir angegriffen werden für einen Sachverhalt, der sich heute sehr eindeutig darstellen lässt als vollkommen zutreffend, so wie er in der Tagesschau stattgefunden hat, dass es dann sogar Menschen gibt, die das tatsächlich mit dem Ausdruck Lügenpresse in Verbindung bringen. Das hat mich auf die Palme gebracht. Dem habe ich Luft gemacht, und wie ich heute finde, ich hätte es ein bisschen moderater tun sollen.
Den Ton des Tagesschau-Chefs fand auch der Medienjournalist Stefan Niggemeier unpassend. In seinem Blog schrieb er:
Wir brauchen viel, viel mehr Dekonstruktionen der Inszenierung und Scheinwirklichkeiten. Dass Gnifke das nicht nur nicht versteht, sondern auch noch zurückpöbelt, lässt für die Tagesschau das Schlimmste befürchten. Wenn er weniger wütend gewesen wäre, hätte er es vielleicht geschafft, einen Teil der Kritik sachlich zu entkräften.
Kai Gnifke rudert in einem zweiten Tagesschau-Blog-Eintrag zurück und betont, wie wichtig Transparenz sei. Passierten Fehler bei der Tagesschau, dann würden sie auch öffentlich gemacht.
Kritik ist willkommen, sie ist wichtig für uns, sie hilft uns immer wieder, uns selbst zu vergewissern, ob wir noch richtig unterwegs sind. Aber ich finde es gerade wichtig, auch für meine Kolleginnen und Kollegen in diesem Berufsstand, dann auch mal Flagge zu zeigen und auch selbstbewusst zu sagen, nein, wir sehen das anders. Wir sehen das so und wir glauben, es ist aus diesen und jenen Gründen richtig. Leute, macht euch nicht zu klein, seid auch selbstbewusst.
Ich finde, in dieser Debatte werden so ein paar Sachen deutlich. Also jetzt könnte man ja sagen, okay, die haben vielleicht die Tagesschau hat vielleicht einen Fehler gemacht. Sie haben sogar einen Blog, in dem sich der Chefredakteur dazu äußert. Es gibt eine Kommunikation und trotzdem endet alles in einem Desaster, wo sich jeder mit Lügenpresse beschimpft und alle ganz sauer sind und es völlig entgleist. Vielleicht, mich würde mal interessieren, welche Lehren Sie alle drei aus dieser Geschichte ziehen. Vielleicht fangen wir mal an mit Herrn Giesler bei heute.de. ständig sozusagen über soziale Medien im Kontakt mit Lesern und Zuschauern. Was ist hier schiefgelaufen?
Na gut, was da im Einzelnen schiefgelaufen ist, kann man, glaube ich, anhand des Blogbeitrags von Herrn Gniffke und auch des Kommentars von Herrn Negemeyer ganz gut ablesen. Was mich viel mehr interessiert, ist dabei die Frage, inwieweit man solche Diskussionen über Medienverdrossenheit, inwieweit man solche Diskussionen über diese einzelnen Events, wie jetzt zum Beispiel dieses Bild von den Regierungschefs in Paris, wirklich ernst nehmen muss. Und da stellt sich für mich die Frage, oder beziehungsweise das ist auch für mich eine Frage von Medienkompetenz an sich in den einzelnen Redaktionen, in den einzelnen Medienhäusern, nämlich einmal sich anzuschauen, wie verhält es sich denn eigentlich in absoluten Zahlen? Wie viele Leute reden denn eigentlich tatsächlich darüber? Ist es nicht vielleicht auch wirklich dieser meta-journalistischen Filterblase zum Teil geschuldet, dass man solche durchaus wichtigen Hinweise, jetzt im Fall Paris, aber vielleicht in vielen anderen Fällen, vielleicht auch etwas überbewertet und etwas aufgebläht betrachtet. Und das hat was mit Medienkompetenz bei Journalisten zu tun, das hat aber auch was mit Medienkompetenz bei einzelnen Nutzern zu tun, die ihnen eben solche Trends auf Twitter oder dergleichen begegnen und die das Ganze dann natürlich katalysieren, indem sie das wahrnehmen und sagen, oha, das ist wichtig, dass ein Fehler passiert und das dann ungefragt, ungefiltert sozusagen weiter hinaustragen und sich sowas dann dadurch auch ein Stück weit verselbstständigt. Also für mich stellt sich hier ganz essentiell die Frage, inwieweit man solche Diskussionen qualitativ bewerten kann und sich dann diesen Diskussionen natürlich auch stellt und vielleicht im besten Fall wirklich selber Plattformen schafft, auf denen man mit Menschen dann ins Gespräch kommen kann und sei es ein hauseigenes Blog, aber sei es vielleicht auch genau die Publikationskanäle Facebook und Twitter, die man ansonsten dafür nutzt, um das eigene Angebot zu bewerben.
Aber wie hätten Sie denn anstelle von Herrn Gniffke reagiert?
Ha, das ist eine schöne Frage. Vielleicht hätte es eher eine Einladung für eine Diskussion sein können. Und diese Diskussion mit dem Zuschauer, die gab es so in den Jahren zuvor nicht. Das ist eigentlich, glaube ich, auch jedem klar, aber trotzdem braucht die Umsetzung Zeit.
Herr Pörksen, ist das, würden Sie da der Chefredakteurin der Taz recht geben, so nach dem Motto, dieses Ereignis ist ein Beleg dafür, dass Lügenpresse nicht immer nur ein Hirngespinst von Pegida-Anhängern ist?
Nein, das Ereignis ist ein Beleg dafür, dass hier ein Fehler gemacht wurde, der nicht richtig eingestanden und nicht richtig transparent genug kommuniziert wurde. In der Tat, Journalismus hat die Aufgabe, Inszenierung durchschaubar zu machen, sie zu dekonstruieren. Und wenn man das nicht tut und einer Inszenierung, sei sie noch so gut gemeint, einer Großdemonstration, einer Welt, die Welt erreichenden solidarischen Geste, wenn man der nicht auf den Grund geht, dann hat man einen Fehler gemacht und den gilt es einzugestehen. Für mich ist diese kleine Geschichte, diese Mini-Geschichte ein Beispiel eigentlich für die Geschwindigkeit rhetorischer Eskalation. Auf der einen Seite der Vorwurf der Lügenpresse und auf der anderen Seite eine Gereiztheit im Umgang mit dem Publikum. Und ich würde daraus lernen, dass eigentlich auf allen Seiten in dieser aktuellen Debatte eine sprachliche Abrüstung ansteht. Also auf der einen Seite die Menschen, die sagen Lügenpresse und Propagandamedien, Systempresse, aber auch auf der anderen Seite zeigen sich ja auch in der Medien- und Journalismusbranche doch auch Anzeichen, gelegentlich zumindest einer Publikumsverdrossenheit, um mal diesen neuen Begriff jetzt hier ins Spiel zu bringen. Also alles, was an Kritik kommt, ist sehr schnell ein Shitstorm, sofort sozusagen Ausdruck und eines digitalen Mobs. Und ich glaube, wir müssen einfach konstatieren, die Beziehung sortiert sich neu zum Publikum. Zu der vierten Gewalt ist eine fünfte Gewalt hinzugekommen und jetzt müssen alle Seiten gewissermaßen ein Kommunikationsklima und ein wechselseitiges Verstehen und Verständnis erst lernen. Und Pauschalbegriffe wie Lügenpresse und Pauschalbegriffe wie digitaler Mob helfen da nicht.
Herr Humbock, Sie haben das auch im Vorgespräch gesagt und Sie haben das vorhin auch schon mal angeschnitten. Ein Punkt, weshalb es etablierten Institutionen wie den Medieninstitutionen so schwerfällt, flexibel auf solche Debatten zu reagieren, ist eben der Punkt, dass sie Institutionen sind. Gleichzeitig verschiebt sich die Diskussion aber auf große Plattformen wie Facebook und Twitter. Inwiefern sehen Sie da ein Problem?
Was Medien halt haben und was Plattformen nicht haben oder was Medien hoffentlich noch haben, ist eine Redaktion. Ich glaube, man muss viel stärker auch wieder überlegen, was heißt Redaktion. Redaktion heißt, dass Menschen sich regelmäßig sehen, miteinander diskutieren, die Haltung, die sie haben, miteinander ausfechten. Und wenn wir dann nur noch so einen Marktplatz haben, wo irgendwelche Leute irgendwas mal zufällig sehen, ohne dann nochmal was aufgreifen zu können, glaube ich nicht, dass daraus auch etwas dann erwachsen kann, woraus andere sagen können, das ist etwas, das steht für was und dem glaube ich oder dem glaube ich nicht. Ich persönlich habe weder Zeit noch Lust, bei jeder Information, die ich lese, dann erst eine Eigenrecherche anstellen zu müssen, ob ich dem jetzt traue oder nicht, sondern deswegen gibt es halt ein paar, wo ich sage, na, die scheinen das irgendwie ganz vernünftig zu machen. Da muss ich also nicht das nochmal selbst alles überprüfen. Was, glaube ich, natürlich immer die Herausforderung für die Institutionen sind, die wir haben, ist, dass sie sehr gesettelt sind, oft dann natürlich auch nah an den Mächtigen sind, auch nah an den Mächtigen sein müssen, damit sie Informationen bekommen, aber eben nicht gemeine Sache mit den Mächtigen machen dürfen. Sie müssen unbequem bleiben, sie müssen immer unbequem bleiben. Und ich glaube, dafür ist dieses Pariser Bild natürlich auch ein wunderbares Symbol, weil das ja waren ja wirklich fast die mächtigsten Menschen der Welt. Okay, Barack Obama war nicht dabei, aber dennoch, da waren die mächtigsten der Welt. Und wenn man gerade dann nicht ganz genau hinguckt, wenn die zusammenkommen, dann haben die Leute das Gefühl, macht man nicht bei deren Inszenierung mit.
Sie hören das Deutschlandradio Kultur, die Sendung Breitband. Wir kümmern uns hier heute noch eine halbe Stunde um das wachsende Misstrauen in die Medien hierzulande. Und zu Gast sind Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen, Martin Giesler, Herausgeber des Social Media Watchblog und Redakteur bei heute.de. Und hier im Studio in Berlin ist Christian Humbock, ehemals bei Transparency International und jetzt Geschäftsführer des gemeinnützigen Recherchebüros Korrektiv. Wir sind gerade so ein bisschen dabei, aufzulisten, was denn so die zu Recht bemängelten Defizite der etablierten Medien sind und was sie tun könnten, um diese zu verbessern und eben dann auch wieder mehr Vertrauen zurückzugewinnen. Eine Tatsache ist ja auch, dass diese wachsende Kritik die Medien jetzt in einer Krisensituation trifft, wo viele wenig Geld haben, Stellen abbauen, immer mehr auf Freie zurückgreifen. Herr Pörksen, inwieweit ist das auch Öl ins Feuer der Medienkritiker?
Na, es macht zumindest die Situation für die Qualitätsmedien, die jetzt zum Teil um ihre Existenz kämpfen oder in massiver Weise bedroht sind, dramatischer. Denn es trifft sich hier gleichsam die Vertrauens- und Glaubwürdigkeitskrise mit einer ökonomischen Krise. Denn der klassische Qualitätsjournalismus, zumindest im Printbereich, hat ja seit Jahren schon bedingt durch die Digitalisierung ein Refinanzierungsproblem. Wichtige Anzeigenmärkte, Rubrikenanzeigen, Stellenanzeigen sind gleichsam unwiederbringlich verloren. Man hat es versäumt, nun selbst Einrichtungen oder Unternehmen wie ImmoScout oder andere mehr zu gründen und die dann an das eigene Muttermedium zu binden. Und das ist in der Tat fatal, dass nun diese Stimmung der Medienverdrossenheit einzelner Qualitätsmedien in einem Moment der Schwäche erwischt. Das ist ja ein merkwürdiges, ja fast Paradox. Auf der einen Seite sind einzelne Medien geschwächt, haben ökonomische Probleme, machen über Jahre oder seit Jahren hinweg zum Teil Millionen Verluste. Und auf der anderen Seite sind Medien scheinbar zumindest so mächtig wie noch nie. Also diese Macht verstreut sich irgendwie. Jeder hat sein Handy, jeder hat seine Möglichkeit, blitzschnell zum Sender zu werden. Und in dieser Situation ist diese Stimmung einer pauschalisierenden Medienverdrossenheit fatal.
Herr Humbock, weniger feste Mitarbeiter, mehr freie Mitarbeiter, schwächt das die Medien?
Ich denke schon. Ich meine, das ist ja nicht nur was wir in den Medien haben, sondern allgemein diese immer freieren Arbeitsverhältnisse schaffen keine Sicherheit. Wenn ich keine Sicherheit habe, habe ich auch keine Unabhängigkeit. Also ein festangestellter Journalist kann doch unabhängiger agieren als jemand, der immer wieder sich darum bemühen muss, wieder einen Auftrag zu bekommen. Und das erleben wir nicht nur dort, das erleben wir in vielen Wirtschaftsbereichen, wo Arbeitsverhältnisse outgesourced werden, dass wir dort eben keine Institutionen mehr haben, um dort natürlich, und das schwächt das alles. Deswegen glaube ich, ist das durchaus eine gefährliche Entwicklung. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur irgendwie, ich sag mal, das Ministerium für Information brauchen, wo alle für die nächsten 40 Jahre fest beschäftigt sind. Das wäre, sag ich mal, das radikale Gegenbild. Sondern ich glaube, die Mischung macht es, die vernünftige Diversität. Wir brauchen das eine wie das andere. Aber im Moment geht die Entwicklung natürlich schon da in eine gefährliche Richtung.
Martin Gisler, Sie sind Redakteur bei heute.de, einem öffentlich-rechtlichen, großen öffentlichen rechtlichen Sender. Wie groß ist denn da so die Verunsicherung? Was sind so die Debatten bei Ihnen?
Ich denke, dass die Verunsicherung sich bei den öffentlich-rechtlichen Medien genau vage hält eigentlich mit den Verunsicherungen bei den privaten Medien, weil wir natürlich eine gemeinsame, in Anführungsstrichen, Freundschafts- bzw. Feindschaft mit den neuen digitalen Medien haben, nämlich mit den Plattformen Facebook, Twitter, Google und dergleichen, und sich da ein Stück weit natürlich für uns die Frage stellt, inwieweit helfen sie uns, ein neues Publikum zu erreichen, inwieweit sind sie aber vielleicht auch Gegner und profitieren am allermeisten von dieser Medien- und Vertrauenskrise. Und mit Blick darauf, dass man immer diesen viel zitierten oder besagten Qualitätsjournalismus einfordert, fällt es sich ja leider auch so, zumindest beobachten wir das beim Social Media Watch Blog, dass eben diese Inhalte im sozialen Netzwerken oder meinetwegen auch über Blogs gar nicht so wahnsinnig stark nachgefragt werden, nicht so stark geteilt werden, nicht so häufig kommentiert oder geliked werden und eben den User dort draußen gar nicht aufzeigen, wie wertvoll Journalismus sein kann, sondern es sind eben die Aufreger, es sind die emotionalen Geschichten, es sind die kleinen Häppchen, es sind die Statements von Herrn Lucke von der AfD, die für Aufsehen sorgen, die tausendfach geteilt werden und häufig eben alles andere sind als Qualitätsjournalismus. Und das ist eine Schwierigkeit, vor der wir stehen, eine Herausforderung, vor der wir stehen, nämlich die Inhalte, die wir haben, die Inhalte, die wir als qualitätvoll erachten, eben an den User zu bringen und dem User dabei noch klar zu machen, all das, was dir auf Facebook begegnet, ist ja nicht all das, was wir vom ZDF oder von ARD oder wie auch immer vom Spiegel aus anzubieten haben, sondern das ist ja nur eine Auswahl, im Zweifelsfall eine Auswahl, auf die wir selber noch nicht mal Einfluss haben, weil eben der Algorithmus von Facebook dir vorgibt, was du zu sehen bekommst. Das heißt also, diese Bemühungen, den User, den Zuschauer zu erreichen, die werden natürlich stark von diesen Plattformen bestimmt.
Da, Herr Pörksen, Sie holen Luft?
Ich hole Luft, ja, weil ich gerne eine Ergänzung machen würde. Bitte. In der Tat, das ist ja eine Form von unsichtbarem Journalismus, der hier stattfindet, gesteuert durch Algorithmen, über die es eigentlich gesellschaftliche Diskursprozesse, gesellschaftliche Debatten geben sollten. Nach welchen Kriterien wird was ausgewählt und gepusht oder aber auch eben gerade unsichtbar gemacht. Und ich will noch eine Bemerkung machen mit Blick auf mein eigenes Milieu, nämlich die Wissenschaft, die akademische Welt. Aus meiner Sicht ist es geradezu fatal, mit welcher enormen Gleichgültigkeit die universitär organisierte Intelligenz die Gefährdung des Qualitätsjournalismus begleitet. Es gibt kaum Stellungnahmen. Jürgen Habermas, ehrenwert genug, hat 2007 mal einen Essay der Süddeutschen Zeitung geschrieben. Andere, wenige Medienwissenschaftler haben sich zugeschaltet oder in die Debatte eingebracht. Aber wo ist gleichsam so etwas wie die gesellschaftliche Solidarität auch mit dem Qualitätsjournalismus in Zeiten der Krise? Also wir, die Universitätsinsassen, können ja nicht übermorgen bei RTL 2 auftauchen und hoffen, dass unsere merkwürdigen Einfälle, unsere Bücher oder unsere Aufsatzideen dann dort gespiegelt werden. Wir brauchen ganz notwendigerweise das öffentlich-rechtliche System auf der einen Seite, aber natürlich auch die klassischen Printtitel des Qualitätsjournalismus als Gegenüber, als Korrektiv, als Spiegelung unserer Arbeit. Und mich wundert das tatsächlich, in welcher mich fassungslos machenden Art und Weise hier eigentlich Ignoranz herrscht.
Ja, ich möchte da noch eine Sache ergänzen, und zwar ist das, glaube ich, wirklich ein ganz extrem, extrem wesentlicher Punkt. Also wenn ich mir vorstelle oder anschaue, wie die Nutzerzahlen sich verändert haben, wie viele Leute heutzutage über ihr Mobiltelefon, über ihr Smartphone News erfahren, News konsumieren, da muss man sich natürlich anschauen, was ist der Vermittler? Und da sind es häufig eben nicht die Apps von den Medienanbietern selbst, sondern es sind die Apps von den Plattformen, also noch einmal von Facebook und Twitter etc., die halt diese Medieninhalte vermitteln. Und die haben natürlich ein Interesse daran, dass der User diese Medieninhalte in einem Umfeld findet, das Spaß macht, das Freude, Lebensfreude suggeriert, das zum Konsum einlädt, dementsprechend auch Werbung verkauft werden kann. Dort werden wird eben nicht die Reportage aus Aleppo über Verschleppung von Frau und Kind in tausendfacher Art auftauchen, sondern es sind eben dann die kleineren, bunteren Häppchen, die eben irgendwie dann das Gefühl geben, es findet eine extreme Boulevardisierung des Journalismus statt, die natürlich zuweilen stattfindet, um in diesen sozialen Medien aufzutauchen als Marke, aber eben nicht gerade förderlich sind dafür, dass ein ganzheitliches Bild von Journalismus gezeichnet wird.
Das machen sich nämlich viele auch nicht klar, die vor Facebook sitzen und 250 Freunde haben und immer noch glauben, sie würden jeden Post, den einer dieser 250 Freunde absetzt, auch zu sehen bekommen, sondern dass Facebook und Twitter...
Glauben das wirklich noch so viele? Man kriegt doch immer die Wochenstatistik, da weiß man noch, dass es nicht so viele...
Ja, keine Ahnung, aber ich glaube, das ist halt auch ein Stück Medienaufklärung.
Das glauben sehr viele, ja.
Das glauben aber sehr viele, dass ich habe 250 Freunde, wenn die was posten, sehe ich das. Aber dass sozusagen die Gewichtung, die Präsentation, die Häufigkeit, wie mir das angezeigt wird, von diesen Plattformen bestimmt wird... Das haben, glaube ich, viele nicht auf dem Zettel und ich finde das schon ein Stück weit überzeugend zu sagen, zumindest die Gewichtung und auch die Präsentation und welche Sachen da präsentiert werden, hängt nicht nur alleine davon ab, was und wer teilt, sondern auch, wie die Plattformen das präsentieren. Da frage ich mich nur, das klingt so, Herr Humbock, Sie melden sich, aber ist das eine Ausrede?
Ja, also ich muss sagen, ich finde, wir müssen ja erstmal nochmal einen Schritt zurück machen. Also die Präsentation und die Auswahl ist das eine. Aber die Frage ist erstmal, wo kommen überhaupt Geschichten her? Es ist ja nicht so, dass Facebook irgendwie Undercover-Reporter nach Afghanistan schickt, ja? Also es müssen doch erstmal irgendwo, müssen doch Menschen was herausfinden wollen. Und wenn das welche sind, die das noch einigermaßen professionell machen und vernünftig darstellen, ist das ja noch umso besser. Wir haben uns ja zum Beispiel, gerade eine große Geschichte veröffentlicht, weil wir uns gefragt haben, wer hat diesen Ferienflieger über der Ukraine abgeschossen? Ja, das ist jetzt nicht, und da merkte man richtig, wie der professionelle Journalismus und das, was Menschen draußen machen, zusammenkommen kann, weil wir viele Informationen von Bellingcat hatten. Das ist so ein Portal, wo Menschen in sozialen Medien suchen und Informationen herausbekommen. Das machen Leute abends nach der Arbeit. Und das haben wir dann vor Ort geprüft, ob das wirklich so ist. Und diese Zusammenarbeit von Menschen, die irgendwie in ihrer Freizeit soziale Foren absuchen und das dann aber professionell vor Ort zu prüfen, das kann für mich zeigen, wie auch so eine neue Welt aussehen kann. Die also weder heißt, wir können nur noch in dieser neuen Welt leben. Wir brauchen die alten klassischen Sachen, wie ich verlasse mal meinen Schreibtisch und mache alles an meinem Rechner. Das funktioniert nicht. Aber nur das Alte ist auch nicht gut. Wir müssen diese verschiedenen Dinge, diese Chancen haben, nutzen und das in Verbindung setzen.
Ein ganz zentraler Vorwurf an die etablierten Medien von Seiten der, nicht nur der Verschwörungstheoretiker, sondern auch vieler, die das durchaus sehr kritisch sehen, ist, dass Themen unterschlagen werden, beziehungsweise nicht thematisiert werden aus verschiedenen Gründen. Entweder zu großer Einfluss von Lobbyorganisationen oder die Journalisten sind Mitglied in irgendwelchen Lobbyorganisationen. Herr Pörsen, gibt es da, Professor für Medienwirtschaft, gibt es da Erkenntnisse, ob Medien bestimmte Themen, sagen wir mal, nicht so behandeln, wie sie das eigentlich sollten?
Natürlich haben Medien ihre eigene Auswahlagenda. Schon die ganze Forschung der Nachrichtenwertforschung ist ja ein Bereich, der uns ganz klar zeigt, es gibt so eine Art Gitter der Auswahl. Das ist aber erstmal kein Skandal, sondern schlicht und einfach journalistische Normalität. Medien wählen aus. Man muss, glaube ich, an dieser Stelle vor allem konkret diskutieren. Also ich kann mir so eine pauschale Aussage, ja, Medien unterdrücken bestimmte Thesen gleichsam systematisch und dann liegt der Vorwurf der Gleichschaltung nahe. Ich kann mir eine solche pauschale Aussage eigentlich nicht vorstellen. Was soll das bedeuten? Woran macht man das fest? Wie ließe sich das zeigen? Wie ließe sich das beweisen? Also ich sehe das digitale Zeitalter als ein Zeitalter, in dem die systematische Unterdrückung unliebsamer Ansichten sehr, sehr, sehr viel schwerer möglich ist. Gerade in westlichen Mediensystemen, gerade in pluralistisch organisierten Mediensystemen. Wenn wir an die Debatte denken um Political Correctness, ja, dann gibt es die Sarazin Anhänger und andere mehr, die erklären, ja, das wird also systematisch unterdrückt. Und dann sieht man, ja, aber jemand wie Thilo Sarrazin ist mit seinen Büchern ein sozusagen extrem gern gesehener Talkshow-Gast. Medien lieben diese Figur des schillernden Antikorrekten, der dann von der Unterdrückung der Medien und von ihrem Kartellwesen und Ähnlichem spricht. Also ich kann die Pauschalität dieses Eindrucks eigentlich nicht verstehen. Aus meiner Sicht handelt es sich um eine self-destroying prophecy. Man zeppe einmal einen Fernsehabend lang durch das Programm und man findet jede Menge an Ansichten, auch an konträren Ansichten. Das ist geradezu das Reizprinzip der Mediengesellschaft, mit dem Schillernden, dem Ungewöhnlichen, dem Nicht-Konformen zu arbeiten.
Christian Humburg, Sie sind jetzt in einer journalistischen Organisation tätig, waren aber vorher bei Transparency International, die sich also um Korruptionsbekämpfung und Transparenz in allen gesellschaftlichen Bereichen gekümmert haben. Ein Beispiel, wenn es Herr Pörksen schon einfordert, war diese Diskussion zum Beispiel um die Mitgliedschaft zahlreicher führender deutscher Journalisten in so transatlantischen Lobbyvereinen, ja, die also sich zum Ziel gesetzt hatten, die Freundschaft mit Amerika zu stärken und auch durchaus in führender Position in diesen Organisationen vertreten waren und demnach von der Satzung auch verpflichtet waren, eben diese Amerika-Freundschaft zu fördern mit allem, was sie können.
Das wurde also natürlich. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn man in einem Verein Mitglied ist, dass die Satzung einen dann zwingt, dass man das mit fördert. Also soweit, und das hat jetzt nichts mit den Vereinen zu tun, aber ich glaube, soweit kann man nicht gehen.
Gut, einige hatten aber auch führende Positionen in diesen Vereinen, die sie dann, glaube ich, zu mehr verpflichtet haben. Aber müsste man da so weit gehen und sagen, Journalisten dürfen in solchen interessengeleiteten Vereinigungen keine Mitglied sein, die dürfen auch in keiner Partei sein, sondern müssen da so neutral sein, wie es eben geht, auch wenn es 100%ige Unabhängigkeit und Neutralität nicht gibt?
Ich finde, das Entscheidende da ist Transparenz, dass es kontrolliert werden kann. Ist jemand in einer Vereinigung, die einen journalistischen Beitrag möglicherweise deswegen einmal ein Licht erscheinen lässt? Ich meine, auf einer niedrigeren Niveau ist das beim Reisejournalismus, dass man, wenn die Reise bezahlt wird, wenn man eingeladen wird, dass man es dann drunter schreibt. Und wenn man beispielsweise jetzt in irgendeinem Verein ist und man schreibt einen Artikel und da wird der Verein erwähnt, ja, dann gehört es natürlich dazu, dass unter dem Artikel auch erwähnt wird, dass man Mitglied dieses Vereins ist. Das finde ich, müsste eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber in meiner Zeit bei Transparency hat man natürlich dann auch ab und an Dinge mitbekommen, wo ich gedacht habe, das sind ja schon interessante Bräuche so in der Medienbranche. Ich kann mich noch gut erinnern, da gab es vor einigen Jahren in Potsdam so eine Zusammenkunft, bezahlt von Vattenfall. Da wurden dann leitende Redakteure mit Mercedesen aus Berlin rangekarrt und dann konnte da irgendwie Platz erkreden. Dann gab es dann wahrscheinlich 3 oder 4 Sterne essen. Und dann hatte uns das jemand gegeben und dann hatte ich also erstmal total Probleme, überhaupt jemanden zu finden, der darüber berichtete, weil alle anderen da ja auch an dem Abend waren und wo es dieses schöne Essen gab. Dann hat der BND noch eine Demo gemacht, dann waren die Redakteure alle total sauer, dass jemand diese Info, dass dieser informelle Abend stattfindet, rausgegeben hatte. Ich bin da auch nicht so von überzeugt, ob wir alle diese ganzen Hintergrundrunden brauchen. Und diese ganzen Hintergrundrunden, die wir im politischen Berlin haben, nähren natürlich den Verdacht, dass dort hinter verschlossenen Türen Informationen ausgetauscht werden, die dann nicht nach außen dringen dürfen, dass man schon was vorab weiß. Also ich glaube, etwas weniger davon würde den Medien guttun.
Wir haben ja diese Sendung begonnen mit so ein bisschen so einem negativen Intro. Also dass Misstrauen so groß ist wie wahrscheinlich noch nie, dass wir vor einem Dialogkollaps stehen, dass unsere Gesellschaft in Gefahr ist. Könnte man das aber nicht auch umdrehen und sagen, hey, endlich reden alle mit, endlich haben alle die Möglichkeit, sich einzumischen und Medien zu kontrollieren und mal zu überprüfen und sich untereinander über Medien auszutauschen. Und der Eindruck entsteht ja, dass es wahrscheinlich, nehme ich mal an, noch nie so eine umfassende Debatte mit so vielen Beteiligten gab über Wesen und Treiben unserer vierten Gewalt. Könnte man sich ja auch freuen, Herr Pörksen.
Unbedingt, ja. Also in der Summe ist natürlich die Selbstermächtigung des Publikums, die publizistische Selbstermächtigung des Publikums eine gute Nachricht. Das bedeutet, dass eine brutale Exklusion, dass die symbolisch oder die faktisch errichteten Scheiterhaufen, dass dieses Wegdrängen von Ansichten und Auffassungen nicht mehr möglich ist. Worum es jetzt geht, ist im Grunde genommen, dass sich dieses Neusortieren der Beziehung zwischen den Journalisten und ihrem Publikum, dass das in eine gute, in eine dialogische, in eine transparente Form überführt wird und dass die Phase der wechselseitigen Attacken, der wechselseitigen Vorwürfe aufhören. Aber in der Tat, ich stimme Ihnen zu, kein Medienwissenschaftler sollte viel länger als eine Dreiviertelstunde über die gegenwärtig laufende Medienrevolution lästern. Sie hat auch unendliche Vorteile. Es gibt viele Beispiele der Soforttransparenz. Es gibt viele Beispiele, wo entsetzliches Unrecht blitzschnell einem Weltpublikum bekannt gemacht wird und entsprechende Veränderungen erzeugt.
Martin Giesler bei heute.de. Sehen Sie denn schon Anzeichen für, sagen wir mal, eine konstruktivere Diskussion, für vielleicht auch einsetzende Selbstheilungskräfte bei etablierten Medien, die dann vielleicht auch reagieren, nachsteuern, vielleicht sorgfältiger arbeiten, nochmal überlegen, wie sie etwas machen? Vielleicht sehen Sie da schon Anzeichen einer Veränderung?
Also die Anzeichen gibt es garantiert in Einzelfällen, allerdings noch nicht auf breiter Front, weil ich kann nicht beobachten, dass jetzt jedes Medienhaus irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, einen Kanal wie Tumblr oder dergleichen nutzen würde, um meinetwegen ein anderes Blog, wo halt ständig Transparenz zu, oder ja, Recherchetransparenz zu einzelnen Artikeln irgendwie dargestellt würde. Was ich aber sehr wohl sehe, ist, dass sehe, dass überhaupt reagiert wird auf diese Kommentare, allerdings bislang halt in hämischer Weise. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie häufig einzelne Redaktionen jetzt versuchen, ihren Facebook-Trollen, ja, in Anführungsstrichen, zu entgegnen, dann ist da viel Spott, viel Häme im Spiel und es wird sozusagen zurückgetrollt, was jetzt irgendwie gerade so ein bisschen so ein Webphänomen ist, was wir beim Social Media Watchblog häufig sehen. Ich weiß nicht, inwieweit das förderlich ist. Also ich bin ehrlich gesagt ganz, ganz frohen Mutes, dass das nur eine kurze Trotzphase ist und dass wir dann sehr, sehr schnell in einen konstruktiven Dialog mit dem Leser kommen und besser verstehen, was er will, was er einfordert und wir darüber es auch tatsächlich schaffen, eben wieder neues Vertrauen zu gewinnen, neue Verbindungen auch zu unserem Leser herzustellen und ein Stück weit dadurch auch natürlich wirklich neue Zuschauer, regelmäßige Zuschauer zu gewinnen, die vielleicht dann doch auch mal wieder selbst auf heute.de, tagesschau.de, spiegel.de oder wie auch immer klicken und eben nicht nur sich auf Algorithmen verlassen.
Christian Humborg, der Spiegel hat einen neuen Slogan, keine Angst vor der Wahrheit, klingt für mich eher defensiv.
Ja, ist er auch. Also
das klingt jetzt nicht so wie neuer Aufbruch, Dialog mit den Lesern, wir kommen runter von unserem hohen Ross.
Ja, auch das weiß ich jetzt nicht, ob man da vom hohen Ross runterkommen muss. Dazu kann ich nicht sagen, nur dass man, wenn man etwas will, nicht sagt, was man nicht will. Das ist sicher bei einem Claim nicht besonders pfiffig gelungen, aber spannender beim Spiegel ist ja wahrscheinlich zu gucken, nicht wie ist der Claim, sondern was tut sich. Das finde ich ja das viel Spannendere eigentlich beim
Spiegel. Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht tun? Sie haben ein paar Sachen schon angedeutet. Mehr Transparenz, auch bei Öffentlich-Rechtlichen über Gelder, über Ausgaben. Wir haben viel über den Dialog gesprochen, den Herr Pörksgen auch skizziert hat. Mehr auf Augenhöhe. Was fällt Ihnen noch ein? Was müsste noch passieren, um mehr Vertrauen wiederherzustellen?
Zum Beispiel könnte man noch die Liberty Awards, das ist so eine Preisverleihung, die von der Zigarettenindustrie bezahlt wird. Vielleicht ist das auch nicht so pfiffig, sowas zu machen. Also da könnte man jetzt unzählige solche, also kleiner Beispiele nennen. Wichtig ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass die Menschen, die Verantwortung tragen, bereit sind, sich dem offensiv zu stellen oder halt Verantwortung, die sie haben, gerecht werden und nicht das Gefühl haben, und das zeigt ja auch die digitale Welt, dass sie irgendwie was Besseres sind oder mehr wissen oder klüger sind als die anderen. Insofern ist da meine Empfehlung auf der einen Seite Gelassenheit und auf der anderen Seite Demut.
Und wenn das mal kein Schlusswort ist, würde ich sagen. Demut. Enden wir mit Demut. Das war das Breitband am Samstagnachmittag. Ich danke ganz herzlich fürs Zuhören. Ich danke auch meinen Gästen, dass sie sich die Zeit genommen haben. Bernhard Pörksgen, Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Martin Giesler, Herausgeber des Social Media Watchblog und Redakteur bei heute.de. Und auch Christian Humborg, Geschäftsführer des gemeinnützigen Recherchebüros Korrekt. Tief bis zu den Nachrichten hören wir jetzt noch einen Mix von DJ Kobayashi, Luis Prima versus Caro Emerald. That Man heißt der Titel. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören. Wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen. Bis dann. Tschüss. Next time, he said there'll be no next time. You got
gab es